Wir beten noch einmal zusammen. Wir danken dir, Herr, für das große Vorrecht, dass wir zu dir kommen durften und dass unsere Sünden wirklich vergeben worden sind, weil du sie getilgt hast. Danke, Herr Jesus, dass es wirklich Geschichte ist, dass du den Zorn Gottes auf dich nahmst, dass du in den Riss tratst und dass wir jetzt mit dir versöhnt werden dürfen. Danke, Herr, dass Versöhnung eine Wirklichkeit ist und dass wir heute dieses kennen dürfen, dass unser Gewissen entlastet ist, dass wir heute um den Frieden wissen, den wir mit dir haben dürfen. Danke, Herr, dass diese Freude viel tiefer sitzt, denn jede Freude, die diese Welt zu geben vermeint. Ich bitte dich, Herr, dass du uns heute in dieser Freude behältst. Ich bitte dich, dass du sie uns bewahrst und wo sie getrübt wird, hilf uns, Herr, fleißig zu sein, in die Reinigung zu gehen, wissend, dass du da bist und ständig gerade stehst für uns. Danke, Herr, dass wir in dir einen Bürgen haben, dass du ein Vermittler bist, ein Mittler zwischen uns und Gott. Danke, Herr, dass wir am letzten Tag dieses Jahres, eines Lebensabschnittes, darum wissen dürfen, wo wir wieder an die Ewigkeit denken und daran, dass wir eines Tages nicht in dieser Welt sein werden. Auch das ist Wirklichkeit. Ich bitte dich, Herr, lass uns eingedenk sein, dass wir sterben müssen, beziehungsweise, dass du kommst und diesem Leben einen jähen Abschluss gibst. Wir danken dir, Herr, dass wir da um dich wissen dürfen. Und wenn hier jemand ist, der dich noch nicht so kennt, wie wir das tun dürfen, dann bitten wir dich, Herr, dass er zu dir gelockt und gezogen wird, dass er diese Freude auch kennen mag. Und jetzt hilf uns, Herr, wenn wir wieder über dein Wort nachsinnen. Du hast deinen Segen darauf gelegt. Lass, Herr, die Gemeinschaft, die wir hier haben, vor dir wohlgefällig sein. Lass sie bei dir aufzeichnungswürdig sein. Lass die Rede unseres Mundes, die Gedanken unserer Herzen nur solche sein, die vor dir wohlgefällig sind. Denn du bist unser Fels und unser Erlöser. Amen.
Amen.
Wieder eine Frage. Ich hoffe, dass es nicht zu lange jetzt wird. 2. Thessalonicher. Oh, jetzt habe ich den falschen Text hier. Kannst du gehen und ihn holen? It's a black loose leaf binder with white stripes on it.
Okay, in the brown suitcase. Mm-hmm.
Dann gehen wir zum Thema. Machen das später. Ich habe 2. Thessalonicher 3 anstatt 2 mitgebracht. Ich habe mir die Texte ausgearbeitet und dann abgeschrieben und deshalb hole ich mir sie blattweise. Wir hatten von den Kennzeichen geistlicher Gesundheit gesprochen und zuerst vom Glauben. Das ist der Schlüssel, das ist das Wichtigste. Da entsteht die Beziehung zu Gott, zu Jesus Christus, und an dieser Stelle wird sie aufrechterhalten, beim Vertrauen zu unserem Gott. Und daraus fließt dann Vertrauen zu uns selbst und zueinander. Darüber hatten wir gesprochen und dann hatten wir natürlich einige Probleme, die dabei entstehen, in Bezug auf Gebet und so weiter besprochen. Dann kamen wir zur Liebe und ich hatte gezeigt von der Schrift her, wie sie wichtig ist, grundsätzlich wichtig ist. Und jetzt kommen wir auch zu dieser Wahrheit, dass auch die Liebe in verschiedene Richtungen geht. Nicht nur Richtung Gott, sondern auch eine horizontale Dimension kennt. Aber sprechen wir zuerst von unserer Liebe zu Gott, die ja grundlegend ist. Auch im Alten Testament beginnt das so. Du sollst Gott, deinen Herrn, lieben von ganzem Herzen. Und dann kommt das Nächste, deine Nächsten wie dich selbst. Wir haben in der Heiligen Schrift eine Anzahl von Texten, die uns zeigen, was Liebe ist, besonders wie die Liebe zu Gott aussehen darf. Wir haben im Alten Testament ein ganzes Buch, das solche Liebe schildert, im Rahmen eines irdischen Liebesverhältnisses. Das ist das Buch Hohelied, das uns so eine vollkommene Beziehung schildert. Der Anlass ist wahrscheinlich eine richtige Liebesgeschichte in jener Zeit, aber die Gemeinde Gottes hat hierin immer wieder, weil es sich hier um eine Offenbarung Gottes handelt, ein Vorbild gesehen oder ein Bild schon in jener Zeit von der Beziehung Israels zu Gott, aber ein Vorbild auch der Beziehung der Gemeinde zu Jesus und der von Jesus zur Gemeinde. Im Neuen Testament haben wir Im Neuen Testament haben wir ein Kapitel, das wir auch ein Lied der Liebe nennen, und das ist 1. Korinther 13. Man könnte jetzt sehr viel Zeit aufwenden, dieses Kapitel durchzusprechen, durchzugehen und durchzuackern. Da liegt sehr viel drin, besonders im mittleren Teil, wo Paulus vom Wesen der Liebe spricht. Aber das will ich nicht tun. Es ist nicht meine Absicht, in diesen Tagen ausführlich über die Liebe zu sprechen, sondern zu zeigen, dass sie ein Zeichen geistlicher Gesundheit ist. Über das Thema kann man dann weiterarbeiten, beziehungsweise weiterarbeiten, nachdem man schon sicherlich darüber nachgedacht hat. In der Offenbarung gibt es zwei Briefe, die Jesus dem Johannes diktiert, in welchen besonders die Liebe zur Sprache kommt. Und zwar in einer traurigen Weise. Wir haben zuerst die Gemeinde zu Ephesus, in der dieses Thema aufkommt. Und dann auch der letzte Brief hat dieses wieder zum Thema, der Brief an die Laodikeer. Im Brief an Ephesus geht es darum, dass die Gemeinde ihre erste Liebe verlassen hat, nicht verloren. Roy Hession hat das so schön gesagt, der Schreiber des Buches, das Neue Erwachen, früher der Golgatha-Weg, ja, das Neue Erwachen und einige andere Bücher. Sein Bestes dürfte wohl sein, wir wollen gerne Jesus sehen, ein sehr schönes Buch. Er hat das sehr schön gesagt in Bezug auf die Ephesus-Gemeinde. Die Ephesus-Gemeinde hat nicht ihre Liebe verloren, wie man seinen Hut irgendwo zurücklässt oder vergisst. Ja? Nicht so verliert man seine Liebe. Plötzlich weiß man nicht mehr, wieso man nicht mehr liebt. Ja? Wie manchmal ein Christ, besonders bei jungen Christen, kommt diese Redewende vor. Ja, die stille Zeit sagt mir nichts mehr. Als ob das jetzt plötzlich so gekommen ist, wie eine Laune, ja. Unerklärlich. So geht das nicht, ja. So schnell geben wir unsere Verantwortung für unsere Beziehung zu Gott nicht ab. Das müssen wir uns sagen. Wenn es nicht stimmt in unserer Beziehung mit Gott, dann sind wir daran schuld, nicht Gott. Bei den Amerikanern hat es ja auch diese Aufkleber auf Autos, wie das hier der Fall ist. Und da gibt es eins, wenn man hinter einem Auto fährt, kann man lesen, scheint Gott weit weg zu sein? Wer bewegt sich? Schöne Frage, ja? mal darüber nachdenken. Wer bewegte sich? Denn anfänglich waren doch die zwei ziemlich nah beieinander im Garten Eden. Ja? Wer ging weg von wem? Und wenn es in deinem Leben so ist, der Christ ist angesprochen, da war doch einmal eine Zeit, wo Gott nahe zu sein schien. Und jetzt scheint er weit weg zu sein. An wem liegt es? Nicht an Gott. An uns liegt es. Wir haben uns zurückgezogen. Die erste Liebe ist eine Person, nicht ein Gefühl. Die erste Liebe eines Menschen, eines jungen Mannes, ist ein Mädchen. Und Maleachi sagt, diese erste Liebe, wenn man sie geheiratet hat, darf man nicht verlassen. Das darf man nicht. Aber das tut man. Israel hat da diese Schuld begangen und wir tun das oft auch. Nicht im letzten Sinne notwendigerweise, aber immer wieder kommt es vor. Und die Gemeinde zu Ephesus, der ist das passiert. Sie ist nicht weg von Jesus gegangen, in dem Sinne, dass sie abgefallen ist. Aber sie hat Jesus, sie hat sich von Jesus entfernt. Der Abstand ist größer geworden. Sie liebt ihn nicht mehr so wie am Anfang. Sie hat ihre erste Liebe so verlassen. Bei Laodikea, am Ende dieser zwei Kapitel, da sieht es schon ernster aus. Bei dieser Gemeinde ist es sehr ernst geworden. Da wird aufgerufen zur Buße, zur Umkehr. Wenn nicht, genau wie bei Ephesus, dann muss ein Riss entstehen, muss ausgespeit werden. Bei Laodikea heißt es, oh, dass du kalt oder warm wärst. Dies ist manchmal missverstanden worden, als ob warm besser wäre als kalt. Die Gemeinde ist lau, also weder kalt noch warm. Jesus sagt nicht, dass sie warm sein soll anstelle von lau oder kalt, als ob wäre kalt noch schlimmer als lau. Nein, kaltes Wasser schmeckt. Wenn sie unterwegs sind im heißen Sommer, dann genießen sie ein Strömchen, einen kleinen Bach von kaltem Wasser. Das Problem in Laodikea war, dass es kein Wasser am Ort gab. Man musste sich das Wasser weit her holen. Man hat sich dann dazu entschlossen, entweder ein Rohr oder ein Aquädukt, in dem das Wasser dann einfach offen floss. Auf jeden Fall wurde das Wasser zugeführt. Auf der einen Seite kam es von einer heißen Quelle, auf der anderen Seite von einer kalten. Aber als das Wasser in Laodikea ankam, macht es wenig Unterschied, aus welcher Richtung das Wasser kam. Es schmeckte ungefähr gleich. Das Heiße war lauwarm geworden und das Kalte war ebenfalls angewärmt. Wenn es kalt wäre, dann würde es schmecken. Wenn es warm wäre, dann könnte man es gebrauchen. Aber lau, wer will laues Wasser? Wir sollen genießbar sein. Es geht nicht um warm oder kalt, es geht um Genuss. Auch in Johannes 15 geht es um Genuss. Wir fragen uns manchmal, was ist Frucht? Eine mühsame Frage. Wozu hat denn der Weingärtner die Reben? Damit man sie genießt. Entweder macht man Traubensaft daraus, oder man isst sie so, wie sie sind und sie schmecken, oder man macht einen Wein daraus. Aber Trauben hat man wegen des Genusses. Brot braucht man, um Nahrung zu haben, aber Trauben, die hat man wegen des Genusses, gell? Doch. Natürlich ist auch Nahrung, eine ganze Menge Nahrung drinnen. Traubenzucker gebraucht man gern, wenn man unterwegs ist, um schnell Energie zu bekommen. Wir sollen für Gott eine Freude sein. Eine Liebesbeziehung hat es mit Freude zu tun. Und das bringt uns zum nächsten, wie äußert sich Liebe? Also Liebe zu Gott, aber zuerst grundsätzlich, wie äußert sich Liebe? Liebe äußert sich so, dass man näher sein möchte dem Gegenstand der Liebe. Wer verliebt war und immer noch ist, der weiß, wie es war am Anfang. Da möchte man immer näher kommen, ja? Zuerst geht man vielleicht spazieren und setzt sich auf die Bank, und mit der Zeit ist der Abstand zwischen den beiden etwas schmäler geworden, immer näher, immer näher. Es zieht. Schließlich ist ja die Beziehung darauf angelegt, auf eine Einheit. Deshalb dieses sich annähern, das ist die Tendenz der Liebe, eins zu werden. So ist es mit der Liebe zu Gott. Man naht sich zu Gott. Wenn eine gesunde Beziehung zu Gott da ist, an dieser Stelle der Liebe, dann zieht es uns zu Gott. Dann zieht es ins Gebet. Dann drängt der Geist der Liebe, der ausgegossen worden ist in unseren Herzen, Römer 5, Vers 5, zur Liebe. Wohlbedacht oder wohl, man denke daran, das heißt nicht, dass man nur dann betet, wenn es einen zieht. Das habe ich nicht gesagt. Wenn die Liebe gesund ist, dann ist es so, dass wir beten wollen. Aber wenn die Liebe nicht gesund ist, dann sollten wir beten, damit wir gesund werden, nicht wahr? Bete, wenn es dir danach ist. Und wenn dir nicht danach ist, dann fange erst recht an zu beten, damit es dir bald danach ist. Wenn die Liebe gesund ist, dann geht es ins Gebet. Epheser 2, Verse 17 und 18. Da ist die Rede davon, dass Jesus unser Friede ist. Er ist gekommen und hat uns Frieden geschenkt. Nicht nur den Nahen, auch den Fernen, und nicht nur den Fernen, auch den Nahen. Warum so formuliert? Die Nahen, das sind die Juden hier im Text, Israel. Die Fernen, das sind die Heiden. Jesus ist gekommen nicht nur für Israel, er kam für Israel in erster Linie. Aber nicht nur für Israel, er kam auch für die Heidenvölker. Und die meisten von uns sind Heiden. Und Jesus ist, Gott sei Dank, auch für uns gekommen. Deshalb die Formulierung, nicht nur für die Nahen, sondern auch für die, die fern waren. Aber jetzt muss man auch umgekehrt sagen. Jesus kommt nicht nur, um die Fernen mit Gott zu versöhnen, sondern auch die Nahen. Warum so formuliert? Weil die Juden nicht selbstverständlicherweise dabei sind. Paulus stellt fest, oder es ist Petrus, ja, in Galater. Paulus zitiert ihn dort, glaube ich. Moment einmal. Nein, Petrus in Apostelgeschichte 15 sagt, auch wir konnten das Gesetz nicht halten. Auch wir müssen Buße tun. Epheser 2, auch wir waren fern. Auch wir sind Sünder von Natur. Auch der Jude muss Buße tun. Auch der Jude braucht Jesus als sein Sündopfer. Deshalb nicht nur die Fernen haben es nötig, mit Gott versöhnt zu werden, weil sie Heiden waren, von Gott fern. Sondern auch der Jude. Jeder von uns braucht dieses. Aber nachdem wir versöhnt worden sind, Vers 18, haben wir jetzt Zugang. Hier haben wir die Geografie des Gebetes. Gott ist das Ziel. Der Heilige Geist ist der Motor. Und Jesus ist die Straße. In ihm, von Jesus ist die Rede, haben wir Zugang durch einen Geist zu dem Vater. Und hier ist das griechische Wort pros, das heißt in die Gegenwart, ganz bis dahin. Es gibt zwei Wörter für zu. Und dies ist das Wort ganz in die Gegenwart, ganz in die Nähe des Vaters. Er will das betonen. Wir dürfen wirklich Gemeinschaft haben mit dem Vater. Der Vorhang ist zerrissen. Ja? Wir dürfen ohne weiteres hinein, wie das Kind des Vaters, der vielleicht ein hoher Beamter ist, da braucht es kein Portier, da braucht es kein Klopfen, das darf stürzen, hoffentlich. Es gibt Väter, da dürfte es nicht sein, aber vernünftige Väter, die verstehen zu lieben, bei denen darf das Kind ohne weiteres rein auf den Schoß des Vaters springen, auch während er arbeitet. So dürfen wir, auch wenn Gott sehr viel zu tun hat und sein Auge aufzuhalten hat für manches, dürfen wir zu jeder Zeit mit unserem Krimskrams, wir dürfen wir dahin und sagen, Herr Jesus, ich habe meine Schere verloren. Darf ich bitten, dass du mir hilfst, sie zu finden? Ja. Das ist etwas ganz Kleines. Ja. Aber ja, wir dürfen dazu kommen, mit allem. Wir haben jetzt Zugang, weil die Liebe, weil wir versöhnt sind, weil wir Freunde sind, weil wir nahe gekommen sind, dürfen wir jetzt diese Beziehung genießen im Heiligen Geist. Der Heilige Geist ist der, der ins Gebet treibt. Liebe äußert sich in dem sich nähern zu Gott, und das ist Gebet. Liebe äußert sich im Geben. Ein junger Mann, der ein Mädchen liebt, fängt bald an zu geben. Ganz spontan. Wenn wir lieben, dann sind wir Gebende. Was gibt man Gott, wenn man Gott liebt? Man gibt seinen Leib. Römer 12, Vers 1. Man gibt ihm seinen Leib. Es ist sehr wichtig, dass man Gott einmal seinen Körper gibt. Denn der Körper ist das Instrument des Geistes, mit dem der Geist Gott dient. Der Geist braucht den Körper, um Gott zu dienen. Wenn der Körper nicht Gott hingegeben ist, womit soll der Geist Gott dienen? Deshalb sagt Paulus, aufgrund der Barmherzigkeiten Gottes rufe ich euch auf, euren Leib, euren Körper Gott darzubringen, damit Gott Hände hat, ihm zu dienen, damit Gott Füße hat, für ihn zu laufen, damit Gott Knie hat, um ihn anzurufen für andere und so weiter und so weiter. Wir können das nicht verstehen, warum Gott das so gebrauchen will. Aber es ist eine Einrichtung und wir fügen uns und wir rechnen damit. Er will, dass wir unseren Körper ihm hingeben, um ihm zu dienen. Alles gehört ihm. Das Haar gehört ihm. Das ist mehr für die Damen vielleicht. Die Augen gehören ihm. Das ist vielleicht eher für die Männer. Alle Teile unseres Körpers gehören ihm. Alles. Gehört nicht mir. Ich verfüge nicht darüber. Zweitens. Wenn man Gott liebt, gibt man ihm seine Zeit. Die ganze Zeit. Von morgens bis abends. Und dann auch die ganze Nacht. Wenn sie mal nicht schlafen können, dann denken Sie an Römer 8, Vers 28. Alles dient zum Besten. Murren Sie nicht. Alles dient zum Besten. Ihre Zeit jetzt gehört Gott. Eine Gelegenheit, über sein Wort nachzusinnen. Haben Sie Bibelverse hier aufgespeichert? Psalm 119, Vers 11. Dein Wort habe ich aufgespeichert, nach dem Grundtext, in meinem Herzen, damit ich nicht gegen dich sündige. Und wenn es da aufgespeichert ist, dann können Sie es vom Brett holen in der Nacht, wenn mal so zwischen 3 und 4 der Schlaf weg ist. Können Sie über einen oder den anderen Vers nachsinnen, können Gott danken, und manchmal schläft man ja ein während des Betens. Dann kommt der Schlaf wieder. Das ist nicht schlimm. Auch während des Tages gehört die Zeit Gott, nicht mir. Passen wir auf, wofür wir unsere Zeit gebrauchen. Wir werden Rechenschaft geben müssen über alles, das Gott uns geschenkt hat. Kraft gibt man Gott, seine Energie. Besitz gibt man Gott. Nicht nur ein Zehntel. Das ist ein schönes Maß, bei dem man beginnen kann, wenn man an das Verwalten denkt. Aber grundsätzlich gehört alles Gott. Wenn ich eine Wohnung habe, ob ich sie für sie bezahlt habe oder sie nur miete, sie gehört Gott. Die Einrichtung gehört Gott. Mein Auto gehört Gott. Mein Geld gehört Gott. Auch meine Kleider gehören Gott. Passen wir auf, wie wir mit unserem Besitz umgehen. Er gehört Gott. Wer Gott liebt, überlässt Gott seinen ganzen Besitz. Und wenn Gott mal diesen Besitz nimmt, zum Beispiel das Auto in einem Unfall, dann ist das seine Sache. dann ist das seine Sache, nicht meine. Das Auto gehört nicht mir, das Geld gehört nicht mir, es gehört ihm. Meine Gesundheit gehört Gott. Wissen Sie, dass Gesundheit eine Gnadengabe ist? Gesundheit ist eine Führung Gottes für jeden speziell. Wir haben kein Recht, gesund zu sein. Wenn Sie nach Rechten leben wollen, dann haben Sie nichts als den Tod verdient. Nichts. Sie haben kein Recht zu leben. Jeder Atemzug ist ein Geschenk Gottes, einem Unwürdigen. Und das Maß an Gesundheit, an Lebensfähigkeit, ist eine Gnadengabe, um zum Lob der Gnade zu leben. Meine Gesundheit gehört Gott. Meine Bequemlichkeit gebe ich auf. Alles gibt man auf aus Liebe. Es wird auch immer wieder geprüft, ob wir Gott lieben. Und wenn wir merken, dass wir irgendwo fehlen, dass wir nicht rankommen an den Maßstab Gottes, dann wollen wir bereit sein, aus Liebe das zu erkennen. Denn wir wissen ja oft nicht, wie schwach wir in der Liebe sind. Das muss Gott uns zeigen. Und wenn er es uns zeigt, dann wollen wir schleunigst da ihm entgegenkommen und ihm sagen, ja, Herr, ich liebe dich, ich gebe dir dieses auch. Das wusste ich nicht, tut mir leid. Ich bin da nicht sehr fleißig gewesen. Wer Gott liebt, der freut sich über Gott. Das ist das Weitere. Liebe äußert sich im sich Gott nähern, indem man Gott gibt, aber auch indem man sich über Gott freut. Wer seine Frau liebt, freut sich über seine Frau. Das schaut sie an, wenn sie durch das Haus geht und sagt, Gott sei Dank, sie ist noch da. Man freut sich über sie. Wer Kinder hat, liebt sie und freut sich über sie. Freut sich, wenn sie anrufen oder wenn man selbst mal anruft, ein Brief kommt. Ja. So ist es mit Gott. Wir freuen uns über ihn. Liebe hat Freude am Gegenstand der Liebe. Einige Beispiele aus der Schrift oder einige Hilfen. Psalm 116, Vers 1 heißt es, nun vielleicht können Sie es in Ihre Übersetzung aufschlagen, damit ich da vielleicht eine kleine Hilfe geben kann. Psalm 116, ein sehr schöner Psalm, ein sehr reicher. Wer hat eine Luther-Übersetzung? Schön. Wer hat eine Elberfelder? Schön. Wer hat eine Bruns? Wer hat eine Menge? Schön. Wie steht's in Menge?
Ich liebe den Herrn, denn er hat erhört mein Flehen.
Danke. Wie steht's bei Luther?
Ich liebe den Herrn, denn er hört die Stimme meines Flehens.
Bei Elberfelder?
Ähnlich wie Luther.
Ähnlich wie Luther.
Das war also nicht die alte Luther.
Wie steht es bei der alten Luther?
Das ist mir lieb, dass der Herr meine Stimme und mein Flehen hört.
So ist es bei Schlachter. Und Sie haben auch die
alte
Luther? Das ist mir lieb. Wissen Sie, wie es im Hebräischen lautet? Es ist schwer zu übersetzen. Deshalb so die Variante. Ja? Ich liebe. Ich liebe. Oder zu gut Deutsch, ich bin verliebt. Ist das nicht schön? Ich liebe. Weil der Gegenstand fehlt, deshalb ist es schwer zu übersetzen. Ich liebe, weil Jahwe meine Stimme hört und mein Flehen. Ich bin verliebt in Jahwe, weil er in Liebe an mir gehandelt hat. Ich liebe einfach. Nicht nur das ist mir lieb, sondern ich liebe den Herrn. Er ist natürlich der Gegenstand, aber das sagt er nicht direkt, weil er die Liebe selbst betonen will. Ja? Ich bin verliebt. Ich kenne das, dass ich den Herrn liebe. Er freut sich über Gott. Man lese einmal die Psalmen und die Liebe, die aus dem Herzen des David oder eines anderen Psalmen, ein Psalmisten zum Ausdruck kommt, über seine Liebe zu Jahwe. Im Neuen Testament haben wir einige Bilder oder Stellen, in denen wir sehen können, was das heißt, sich über Gott zu freuen. Zuerst 2. Korinther 3, Vers 18. Hier wird ein Wort verschieden übersetzt. Das griechische Wort hat mit dem Spiegel zu tun. Und der Übersetzer weiß manchmal nicht, heißt es hier in den Spiegel hineinzuschauen oder zu spiegeln. Und die verschiedenen Übersetzungen bringen diese Schwierigkeit zum Ausdruck. Wenn man nur auf den Zusammenhang schaut, dann ist man geneigt zu übersetzen, wir spiegeln. Aber das Wort selbst bedeutet nicht spiegeln, so viel wir wissen. Aus dem Gebrauch dieses Wortes sonst zeigt sich, dass das Wort in einen Spiegel zu schauen bedeutet. Aber auch diese Bedeutung passt zum Zusammenhang. Deshalb ist diese Übersetzung vorzuziehen, weil sie nicht nur grammatisch richtig ist, sondern auch mit dem Zusammenhang zusammenpasst, wie die andere. Das heißt, sie setzt auf sie folgt das Spiegeln. Das Bild ist ja, oder das Vorbild ist das bei Mose, das Schauen Moses von Angesicht zu Angesicht, Sprechen mit Jahwe, damals in der Wüste. Er sprach mit Gott wie mit einem Freund von Angesicht zu Angesicht, ohne Schleier dazwischen. Oh, da meldet sich die Liebe. So dürfen wir auch kommen. Mose darf ohne Schleier zu Gott kommen und dabei übernimmt er auch die Herrlichkeit, den Glanz Gottes, sodass er wiederum doch einen Schleier tragen muss, wenn er Israel sich hinwendet. Und dieses Bild gebraucht Paulus und sagt, bei uns ist es so, aber auch gleich anders. Das heißt, es liegt eine Parallelität vor, aber auch ein Kontrast. Der Kontrast kommt zunächst zum Ausdruck in Vers 18, im Aber. Bei uns ist es anders in dem Sinne, nein, nicht im Aber, im Alle. Entschuldigung. Wir alle, nicht nur einige von uns, die Propheten sind, nicht nur Paulus oder Petrus oder andere, sondern wir alle. Warum? Kapitel 4, Vers 15 dürfte es sein oder 14. Wir haben denselben Geist, denselben wie die Propheten, wie der Psalmist David. Wir alle haben diesen Geist, den Mose hatte, mit dem er mit Gott Gemeinschaft hat. Das heißt, bei uns ist das bei allen so, dass wir Gott schauen dürfen. Nur nicht direkt, lieber Mose. Nicht mit Schleier und dennoch nicht direkt, sondern wir schauen in einen Spiegel. Normalerweise, wenn man direkt schaut, sieht man sich selbst im Spiegel. Aber hier sieht man nicht sich selbst, sondern im Winkel den Herrn, weil man den Herrn nicht direkt sehen kann. Er ist nicht mehr da. Wir benutzen also einen Spiegel, um die Ecke schauen zu können. Das heißt, weil er nicht direkt sichtbar ist. Dieser Spiegel nach Kapitel 4, Vers 4 ist das Wort Gottes, das Evangelium. Im Evangelium ist die Herrlichkeit Jesu zu sehen. Im Wort Gottes ist Jesus da. Und wir schauen uns dieses Bild an und dann werden wir von Herrlichkeit zu Herrlichkeit verwandelt. Wir werden, wie das Bild aussieht. Wie das Bild ist, so werden wir. Aber dieses alles, sagt er, durch den Heiligen Geist. Er verwandelt uns. Nicht wir verwandeln uns selbst, sondern er verwandelt uns. Aber das tut er, wann wir Jesus anschauen und wenn wir das tun. Das ist also, was die Liebe bewerkstelligt. Die Liebe will schauen zu Jesus. Die Liebe schaut gern hin zum Gegenstand der Liebe. Und dann werden wir verwandelt in das Bildnis. So sagt man ja auch im Volksmund, dass Leute, die sich lieben, sich auch ähnlicher werden. Es hängt vielleicht davon ab, wie stark sie sich ähnelten, als das begann, aber vielleicht ist schon etwas dran. In gewissen Haltungen, die ja einen Einfluss nehmen auf unser Aussehen, dürfte das, dass wir einander beginnen zu ähneln. Aber ganz bestimmt ist es so im Geiste. Liebe freut sich an Jesus und schaut ihn an und sinnt nach über das, was er an uns getan hat und für uns heute tut. Hebräer 12 kann herangezogen werden, Vers 2. Wegschauen, dreierlei ist hier eingeschlossen in diesem Schauen auf Jesus. Das Wort im Griechischen heißt wegschauen. Das heißt weg vom Irdischen. Das ist das Erste. Das Zweite, hinschauen zu Jesus. Und das Dritte ist in diesem Wort auch drinnen. Der Blick muss fest haften an Jesus. Nicht nur einmal hinschauen, sondern er muss dort haften bleiben. Wegschauen, hinschauen, haften bleiben, muss der Blick. Die Liebe will sich Jesus anschauen, soll sich Jesus anschauen. Je mehr wir ihn anschauen, je mehr werden wir ihn auch lieben. Beides ist da. Wer ein Bild von Jesus haben will, der kann es finden in der Heiligen Schrift. Im Ganzen, aber auch im Speziellen. Denn es gibt Texte, in welchen Jesus ganz besonders deutlich zu sehen ist. Natürlich in jedem Evangelium. Markus, Matthäus, Markus, Lukas, Johannes. Da haben wir Bilder von Jesus. Und zwar immer wieder von einer anderen Seite. In Matthäus sehen wir ihn als den König. Bei Markus sehen wir ihn als den Sklaven. Bei Lukas sehen wir ihn als den Menschen und bei Johannes als Gott. So haben wir die verschiedenen Nuancen unseres Herrn. Und sie geben uns ein ausgerundetes Bild von Gott. Es gibt auch Bilder im Alten Testament von Gott. Vom Leiden Jesu, ganz besonders in Psalm 22 und Jesaja 53. Aber wir haben auch Psalm 23 als Bild von Jesus. Es gibt dort einige Bilder von Jesus. Im Neuen Testament gebe ich Ihnen zwei Texte. Wenn Sie Jesus lieben lernen wollen, lesen Sie diese Texte und freuen Sie sich über Jesus in diesen Texten. Kolosser 1 ab Vers 13 bis etwa 23 oder 20. Kolosser 1, 13 bis etwa 19 Vers 20, oder 20. Und dann Hebräer 1, das ganze Kapitel. Das sind zwei sehr schöne Bilder, die uns ganz besonders Jesus in seiner Herrlichkeit zeigen. Aber auch Offenbarung 1 ist heranzuziehen. Offenbarung 1 ist allerdings sehr stark Bildsprache. Da muss man sich etwas auskennen in der Heiligen Schrift. Das braucht etwas Studium. Aber man kann das Bild, die Ansagen dort dann ergänzen durch diese Bilder. Also, Liebe zu Gott ist ein Kennzeichen gesunden geistlichen Lebens. Aber wie gesagt, die Liebe geht noch in eine andere Richtung. Kommen wir noch zu dieser Richtung, auf diese Richtung zu sprechen. Liebe zum Anderen. In Johannes 13, Vers 34 sagt Jesus, daran wird jedermann erkennen, dass ihr meine Jünger seid, wenn ihr einander liebt. Man muss vorsichtig sein mit diesem Vers. Der Vers sagt nicht, dass wir nur dann Jünger sind, wenn wir einander lieben. Es geht nicht in erster Linie darum, dass wir einander lieben. Es geht um das Erkennen der Jüngerschaft bei der Welt. Wann kann die Welt erkennen, dass wir seine Jünger sind? An mehreren. Einmal auch an der Liebe. Nicht nur an der Liebe, aber da ganz besonders. Die Welt kann nicht immer feststellen, wer Christ ist. Wenn wir nicht Liebe zueinander haben, wir aber wiedergeboren sind, dann kann die Welt nicht erkennen, ob wir Gottes Kinder sind. Das heißt aber nicht, dass wir nicht Gottes Kinder sind. Denn wir versagen manchmal in unserer Liebe. Aber wenn wir einander lieben, dann hat die Welt die Möglichkeit zu erkennen, dass wir seine Jünger sind. Aber warum ist das so wichtig für die Welt, das zu erkennen? Das wissen Sie, ja? Warum?
Damit sie gerettet wird.
Damit sie gerettet wird. Dies ist ein missionarisches Wort. Dies ist eine Form von Evangelisation. Und die Ergänzung haben wir in Kapitel 17, wo Jesus sagt, dass seine Jünger, seine Kinder, nicht die Namenschristen, sondern seine wahren Kinder, dass sie eins sein mögen, damit die Welt erkenne, der Vater habe Jesus gesandt. Wo liegt da die Verbindung? Nun, die ist sehr deutlich. Jeder von uns, oder fast jeder von uns wahrscheinlich, hat das wohl mal erlebt, wenn er versucht, ein Zeugnis weiterzugeben von Jesus. Ach, schauen Sie sich mal die Christen an, ja. Man weiß gleich auf die Christen, die sind sich so zerzankt und so weiter. Da gibt es die nette Geschichte von einem jungen Mann, der war sehr eifrig für den Herrn und er ging in eine Stadtgemeinde und sonntagabends hatte man in dieser Gemeinde Versammlungen, evangelistische, und er stand auf der Straße und lud die Leute, die vorbeigingen, ein. Und da sagt einer zu ihm, ach, da drin sind ja nur Heuchler. Macht keinen Unterschied. Macht nichts aus, Entschuldigung. Macht nichts aus, Herr. Kommen Sie rein, dann ist nur noch einer drin. Noch ein Heuchler. Ja. Ich weiß nicht, ob das die beste Art und Weise ist, Leute reinzubringen, aber das kann einen vielleicht doch einmal ernüchtern. Ja. Ab und zu muss auch ein Spötter mal den Mund gestopft werden. Das gibt es auch. Gott hat ja nicht vollkommene Menschen geschaffen, als er uns annahm. Christen bleiben Bettler. Der Unterschied, dass sie wissen, wo Brot ist. Sie haben die Brotquelle gefunden. Aber sie bleiben Bettler. Und sie gehen immer zu dieser Brotquelle. Und der Sünder soll nicht wissen oder soll nicht den Eindruck bekommen, wir wären vollkommen. Aber er muss wissen, wo wir Vergebung herholen. Das ist das Wichtige. Sie müssen nicht vollkommen sein, aber lassen Sie es dem Sünder ruhig wissen, wo Sie Ihre Vergebung herholen. Das ist das Wichtige. Und wenn wir dieses unter uns zeigen, kürzlich bekam ich einen Brief von einem früheren Studenten von mir, der jetzt Bibelschullehrer ist, und er ging mit seinen Schülern auf die Straße und hat evangelisiert, es war ein Einsatz, und bei einer Gelegenheit waren sie mehr oder weniger unter sich, aber es waren wohl auch einige Ungläubige da, irgendwie zur gleichen Zeit, und in diesem Gespräch der Gruppe miteinander waren sie sich nicht ganz einig, es kam zu einer Auseinandersetzung, sie haben sich etwas verzankt. Aber dann haben sie sich wieder geeinigt, haben Buße getan und es kam wieder ins Reine. Und das alles haben die Unbekehrten da beobachtet. Ja. Wie natürlich diese waren, ja, zuerst im Aufbraus und dann im Frieden finden und so weiter. Und das hat die angesprochen. Das sind nicht vollkommen Leute, aber die kommen wieder ins Reine miteinander. Die haben die Möglichkeit, Vergebung zu haben. Das hat kein Sünder. Der kann das Vaterunser beten, wie viel er will. Der kann es nachts auch mal so ein Gebet aufsteigen lassen zu Gott, aber hat keine Vergebung. Solange er nicht Jesus bereit ist anzunehmen, hat er keine Vergebung. Keine. Dann steht er morgens auf und schaut düster in die Welt hinein. Keinen Gott. Wilhelm Busch sagt, wenn ich morgens aufstehe, dann kann ich mich auf die Bettkante setzen und sage, Herr Jesus, ich danke dir, dass ich dein Kind sein darf. Wie herrlich. In dem Bewusstsein, dass man das Kind des Vaters ist, darf man den Tag beginnen. Etwas Herrliches. Es kann kein Sünder. Aber das wollen wir ihm vorleben. Das wollen wir ihm zeigen. In unserem Umgang mit unseren Geschwistern im Glauben, dass wir da eine Vergebung haben. Das war Johannes 13, Vers 34. Die nächste Stelle, Epheser 4, 1 bis 3. Epheser 4, 1 bis 3, die von dieser Liebe zueinander spricht. Ich rufe euch also auf, ich, der Gefangene im Herrn, in einer Weise zu leben, die würdig ist des Rufes, mit dem ihr gerufen wurdet, mit aller Demut und Sanftmut, mit Langmut, wobei ihr einander in Liebe ertragt. Ich finde die Bibel sehr interessant. Man kann so viel lernen von der Art und Weise, wie sie Dinge formuliert. Hier sind Eigenschaften eines Christen erwähnt. Demut, Sanftmut, Langmut. Was ist das, kann man sich fragen. Dann geht man zu einem Wörterbuch und schlägt Demut auf und ist nicht ganz befriedigt. Man schlägt Sanftmut auf und ist doch nicht ganz befriedigt. Wie sieht das aus? Was ist das? Wissen Sie, die Bibel liefert nicht gleichzeitig einen ausführlichen Duden. Es fällt mir auf, dass bei solchen Versen an Gläubige gerichtet, dass vorausgesetzt wird, dass man irgendwie doch eine Ahnung hat von dem, was wovon gesprochen wird. Es wird einfach gefordert. Mit dem Neuwerden, mit dem neuen Leben bekommen, mit dem Heiligen Geist, bekommen wir eine neue Realisation, eine neue Vorstellungskraft. Und wir müssen nicht immer sorgfältig definieren können. Wir wissen irgendwie doch im Ansatz wenigstens intuitiv, was Demut ist und was Sanftmut ist. Das kann ausgebaut werden, das kann wachsen, klar. Liebe kann wachsen, aber im Ansatz wissen wir, worum es geht. Mit aller Demut, wenn nicht, dann lernen wir es, wenn wir die Schrift lesen, weiterlesen. Demut, das wissen wir, man soll nicht zu viel von sich halten. Ja? Das, was immer es heißt, nicht zu viel. Mit der Zeit lernt man auch, dass Demut impliziert, das heißt voraussetzt, dass man auch nicht zu wenig von sich denkt. Denn das könnte umgekippter Hochmut sein. Demut, wobei man zu wenig von sich hält, kann eigentlich verkappter Hochmut sein. Demut, Sanftmut. Sanftmut, Demut hat es mit uns selbst zu tun. Aber Sanftmut, da haben wir es mit dem Nächsten zu tun. Sanftmütig sein, ja, im Umgang mit dem Nächsten. Sanftmut ist richtige Nächsteneinschätzung, Demut richtige Selbsteinschätzung. Langmut, nun, wie das Wort im Deutschen es schon andeutet, eine schöne Hilfe, im Griechischen vielleicht ähnlich, lange Mut haben. Das Wort Mut bedeutet hier nicht Mut, aber man kann das einmal so verstehen. Langmut, Mut ist hier einfach eine Nachsilbe, aber es bedeutet sonst auf lange Zeit hin Mut haben. Das heißt, es geht weiter als Geduld. Geduld kann man in einem Moment ausüben. Es braucht wenig Zeit, aber doch etwas. Aber Langmut braucht viel Zeit. Ja. Langmut ist Geduld in die Länge gezogen. Ist Liebe in die Länge gezogen. Wobei ihr, jetzt kommt ein Partizip, mit aller Geduld, Entschuldigung, mit aller Demut und Sanftmut, mit Langmut, gleichzeitig liebend, beziehungsweise darin kommt die Liebe zum Ausdruck. Liebe zeigt sich in der Demut, Liebe zeigt sich in der Sanftmut, in der Langmut. Wobei ihr einander in Liebe ertragt, nicht nur für ein paar Minuten, für Jahre hindurch, ertragen. Ertragen heißt auch tragen. Und euch befleißigt. Tragen gebraucht Geduld. Fleiß, da kann man wieder hastig werden, ja? Beides zu gleicher Zeit. Fleiß und Geduld, ja? Kombination. Welch eine Weisheit kommt hier zum Ausdruck. Schnell und doch langsam zum Zorn. Gleichzeitig. Heilig und doch liebevoll. Die Pole. Nicht einseitig werden. Euch befleißigt, die Einheit des Geistes zu bewahren in dem Band des Friedens. Man soll sehr schnell sein, langsam zum Zorn zu sein.
hellhörig, fleißig. Ja? Wo ist jetzt die Wolke? Langsam. Schnell sein, langsam zu sein. Ja? Es braucht Fleiß, um Geduld zu haben. Sehr viel Fleiß. Sehr viel, im guten Sinne, hellseherische Kraft, ja? Fähigkeit. Damit wir sehen, wo droht es jetzt. Pass auf. Vorzeitig behutsam sein. 1. Korinther 13 gibt uns eine große Hilfe, nicht nur in der Liebe zu Gott, sondern auch in der Liebe zum Nächsten. Wir stellen fest, wenn wir Kapitel 13 im Zusammenhang sehen, dass es genau zwischen Kapitel 12 und 14 fällt. Nicht von ungefähr. Hier geht es um einen Ausgleich zwischen Gnadengaben und Gnadenfrucht. Frucht der Gnade und Gabe der Gnade. Beide sind Wege, dem Herrn zu dienen. Beide sind Mittel, mit welchen wir Gott verherrlichen. Aber die Liebe ist ein höherer Weg. Nicht als wäre die Gnadengabe zu verwerfen. Das ist nicht der Sinn. Aber dennoch ist Liebe der wertvollere oder der höhere Weg als der Weg der Gnadengabe. Das heißt, mit der Gnadengabe ist noch nicht alles geschehen. Das ist nicht das Letzte, sondern die Liebe. Da ist der Gipfel der Beziehung zu Gott oder ja, der Beziehung zu Gott. Das soll man beachten, dass Kapitel 13 zwischen 12 und 14 hier steht. Das ist nicht nur, ich müsste das vielleicht noch ein bisschen weiter ausführen. Es ist ein Unterschied zwischen Kapitel 12 und 14, ein Unterschied, der nicht immer beachtet wird. Kapitel 12 ist nicht eine Gemeindesituation. Ich setze jetzt voraus, dass Sie wissen, was in Kapitel 12 zu finden ist. Da geht es um die Gnadengaben, nicht um die Geistesgaben zuerst, sondern Gnadengaben. Geistesgaben ist eine Erfindung eines Übersetzers. Es steht nicht im Griechischen. Es steht kein Wort, das Geistesgabe bedeutet. Das kann man sich merken. Auch nicht Kapitel 12, Vers 1, auch nicht Kapitel 14, Vers 1. Vielleicht kann ich das gleich erklären. Wieder ein kleiner Exkurs. Das ist Griechisch, mit uns in Buchstaben geschrieben. Es geht um Charismata. Charis ist Gnade. Charisma ist verdinglichte Gnade. Gnade ist eine Haltung, die man einnimmt. Gott nimmt gnädige Haltung, wohlwollende Haltung uns gegenüber ein. Charisma ist diese Gnade als ein Ding uns übergeben, jetzt habe ich sie. Das heißt, im Zeichen seines Wohlwollens, seiner Liebe, habe ich jetzt etwas, ein Geschenk, eine Gnadengabe. Deshalb ist Charisma eine Gnadengabe. Ta ist die Mehrzahl, Charisma ta, das heißt Gnadengaben, wie im deutschen EN. Pneuma ist Geist. Oder Atem, oder Luftbewegung, Wind. Das ist das Wort, das Jesus in Johannes 3 gebraucht. Geist und Wind ist dasselbe Wort. Deshalb der Vergleich dort. Pneumatika sind die Geistlichen. Das sind nicht die Pfarrer, sondern die geistlichen Dinge. Pneumatika können Charismata sein, aber sie können auch etwas anderes sein. Charismata können zum Teil Pneumatika sein und zum Teil nicht. Das heißt, diese zwei überlappen einander. So, eigentlich. Sehen Sie? Charismata, oder hier Charismata Pneumatica. Das heißt, zum Teil sind sie, überlappen sie. Das heißt, Pneumatica sind Geistlichkeiten. Das ist ein sehr großes Wort, schließt sehr viel ein. Paulus gebraucht es in 1. Korinther 2, diesen Begriff, wenn er sagt, der Christ ist geistlich und geht mit geistlichen Dingen um. Ja? Das ist ein sehr weiter Begriff da und wir fragen uns manchmal, was es da bedeutet. Aber es sind die geistlichen Dinge Gottes. Ja? Und schließt auch Erkenntnis ein. Charismata, das sind Gnadengaben. Nun gibt es einige Gnadengaben, die sind mehr natürlicher Art, wie Ehe oder Ehelosigkeit oder Helfen und so weiter. Das sind rein natürliche Handlungen oder Gaben. Aber dann gibt es einige Gnadengaben, da ist das Geistliche sehr stark im Vordergrund. Zum Beispiel beim Weissagen und anderen. Die sind eher pneumatischer Art, geistiger oder geistlicher Art. Sodass einige Gnadengaben pneumatischer Art sind und einige Gnadengaben nicht so stark pneumatischer Art sind. Deshalb decken sich die zwei Wörter nicht. Aber man hat nun diese zwei vermengt, so wie man in der Küche einen Mixer nimmt, ja, Karotten und Beeten und noch etwas anderes, und jetzt macht man einen Salat, ja, und dann kommt raus Geistesgaben. Und das ist weder eins noch das andere. Dies ist Gnadengabe, nicht Geistesgabe, und dies ist Geistliches, nicht notwendigerweise Geistesgabe. Kommt noch hinzu, dass die Gnadengaben nicht nur vom Geist kommen, schon von daher nicht nur als Geistesgaben zu verstehen sind. Nicht nur der Geist gibt sie. Wenn das der Fall wäre, dann könnte man sie Geistesgaben nennen. Wobei es noch andere Gaben gibt, die der Geist auch gibt, die nicht Gnadengaben sind. Wäre wieder eine Grenze, ja? Also das Wort Geistesgaben ist unbrauchbar von mehreren Seiten her. Kraft zum Beispiel ist eine Gabe des Geistes, ja? Auch alle Frucht des Geistes ist letztlich Gabe, ist Geschenk, aber nicht Gnadengabe. Sodass man das Wort Geistesgabe hier nicht brauchen kann. Man sollte also konsequent Gnadengabe sagen. Und hier, das ist schwer, in 1. Korinther 12 und 14 kann man vielleicht anstelle von Geistesgaben die geistlichen Offenbarung oder einfach geistlichen stehen lassen. Oder geistliche Gnadengaben, das wäre auch noch möglich, ja. Vielleicht noch vorzusehen, geistliche Gnadengaben. In Vers 12 in Kapitel 14 steht bei Ihnen wahrscheinlich Geistesgaben, aber steht im Grundtext noch ein anderes Wort. Da steht Pneuma in der Mehrzahl. Das heißt, Geister. Euch, ihr seid aus nach Geistern. Aber der Übersetzer findet das unmöglich so zu übersetzen, weil es im Deutschen doch sehr anders klingt. Er meint aber Pneumatika, das heißt, die geistlicheren Gnadengaben, die auffallend waren, ja. Danach waren sie aus. Und Paulus sagt, Moment einmal, alles ist Gabe Gottes, so wie er will. Ordnet euch bitte ein, ja. Ihr dürft schon das Vorzuziehende wählen. Aber jetzt macht klar, seid werde klar darüber, was das Vorzuziehende ist, ja. Das muss jetzt klar sein.